offenen Verstand als erstes heute, denn es gibt einiges zum Nachdenken. Ich wünsche euch natürlich offenes Herz und offene Ohren, damit ihr heute wirklich weiterkommt im Glauben und viel mehr versteht, weil dieser Bericht von dieser Frau am Brunnen, der hat es ja in sich. Leider ist der Text, die Texte werden ja offiziell vorgegeben, weiß nicht, ob ihr das wisst, 6 Jahre lang einmal so halb durch die Bibel, nicht ganz, da fehlen immer noch Passagen und nach 6 Jahren wiederholt sie das immer. Also ich suche mir nicht immer den Predigtext aus, weil viele fragen mich immer, hast du den Predigtext ausgesucht? Nein, der ist vorgegeben und hier ist er leider gekürzt. Ich empfehle euch schon mal, nachher zu Hause vielleicht, euch nochmal das gesamte Kapitel 4 vom Johannesevangelium durchzulesen, weil das einfach spitze ist und nachdenklich macht. Und ich glaube, da kann man jedes Jahr drüber nachdenken über dieses Kapitel und du wirst immer wieder neue Sachen entdecken, weil das so vielschichtig ist. Mich begeistert einfach, dass Jesus auf Menschen zugeht, wo alle Leute sagen, die Frau finde ich zum Kotzen. Ja, wirklich. Und noch viel schlimmer, Frau Lese. Noch viel, viel schlimmer. Sie war eine samaritische Frau und Jesus wagt es als Jude, nicht nur nach Samarien reinzugehen, sondern wagt es, mit einer Frau zu sprechen, was schon eine Ungeheuerlichkeit überhaupt gewesen ist. Dann ist sie noch eine schlimme Ehebrecherin. 5 Männer hat sie gehabt, mit dem 6. ist sie zusammen, aber nicht verheiratet. Und Jesus hält ihr den Spiegel vor und sagt, du bist eine Sünderin, ganz, ganz tief. Aber er redet trotzdem mit ihr. Obwohl alle Juden sagen, keinen Kontakt, nicht ein bisschen, nicht ein Wort. Ein Jude setzt keinen Fuß in Samarien rein. Das verstehen viele nicht, wie abgrundtief der Hass der Juden auf die Samariter war. Und dann erhält diese Geschichte nämlich noch einen besonderen Wert und wir merken, wenn Jesus auf diese von Juden gedachte, verabscheuungswürdige Sünderin zugeht und mittags mit ihr redet, obwohl das unanständig war, mit einer Frau zu reden, ohne Beisein ihres Mannes, wenn Jesus sich so erniedrigt und mit der redet, dann wird er das auch mit mir tun. Dann habe ich keine Ausreden. Dann kann ich niemals behaupten, Jesus wird nie zu mir kommen und mit mir reden, weil ich habe so viel Mist gebaut, ich bin so schlecht, alle anderen verspotten mich und machen sich lustig über mich. Mit mir will Jesus nichts zu tun haben. Doch, die Geschichte heute zeigt uns allen, dass Jesus mit dir was zu tun haben will, weil er damals auch mit dieser Frau geredet hat. Das Ganze hat eine Vorgeschichte mit diesem Hass, diese tiefe Abneigung gegenüber den Samaritern. Und die beginnt nach Salomo. Nicht bei Römern, sondern bei Salomo. Ich fange ganz tief an, weil ihr wollt ja auch weiterkommen im Glauben. Das ist ja heute meine Aufgabe. Nach Salomo bricht das Großreich zusammen. Rehabeam war der Sohn von Salomo, den mochte allerdings keiner leiden. Er gründete ein Königreich. Rehabeam gründete das Südreich Judäa. Die mochten ihn aber nicht. Israel bestand aus 12 Stämmen, nur 2 fanden das ganz toll, diesen Typen, Rehabeam. Das war nämlich sein eigener Stamm Juda und der Stamm Benjamin. 12 gibt es, 2 fanden das ganz toll, dass Rehabeam zum König gewählt wird. Dann gab es aber noch einen Vorarbeiter, einen Handwerker, einen Meister seines Faches, Jerobeam. Das war der Konkurrent zu Rehabeam. Der gründete das Nordreich Israel. Deswegen, wenn ihr euch schon immer gefragt habt, wieso wird das unterschieden, Israel ist doch Israel, nein, ist es nicht. Nach Salomo war es oben das Nordreich Israel, darunter das Reich Judäa mit Jerusalem. Das Problem war nur, Jerobeam, der Handwerker, war nicht der große Fan von den Glaubensriten, von der jüdischen Religion. Das Erste, was er machte, er stellte 2 große goldene Kälber auf, in der Stadt Dan und in der Stadt Bethel. Und die sollten angebetet werden. Er machte dafür Werbung, zwang die Leute teilweise dazu, dass sie angebetet werden. Und jetzt könnte man raten, wie toll das Südreich, Jerusalem, der Tempel fand, dass er das so praktizierte und vor allen Dingen, wie Gott das fand. Nicht gut. Götzendienst. Du sollst keine Statuen anbieten, du sollst nur einen Gott haben und keinen anderen neben mir. Also da stieg der Hass auf das Nordreich Israel, auf diesen König Jerobeam, der die Leute zum Götzendienst verführte. Dann, ich versuche schnell zu machen, wurde als Strafe dafür, sagt die Bibel, das Nordreich von Jerobeam erobert von den Assyrern. 722 vor Christus. Nach 3 Jahren Belagerung fiel das Reich und die Assyrer hatten folgende Taktik. Die meisten, die irgendwie Rang und Name hatten, wurden deportiert. Das heißt, das Nordreich Israel wurde fast komplett ausgelöscht. Alle Menschen, alle Juden, die da waren, wurden in andere Gegenden deportiert. Was blieb, sind die Bauern, die einfachen Leute. Das war so typisch assyrische Taktik. Zweite Taktik. Ich ströme das Land mit fremden Leuten, der Assyrer. Und das tat dann der assyrische König. Und das ganze israelitische Nordreich wurde geströmt von fremden Leuten, fremden Religionen, fremden Kulturen, total durcheinander. Was passierte? Die vermischten sich, die heiraten untereinander und was rauskam, war ein Mischmasch verschiedener Religionen. Und das Letzte, was blieb, war halt Gott, der Schöpfer aus den 5 Büchern Mose. Da blieb nichts mehr übrig. Götzendienst und dieses israelitische Denken, dass man im Stamm untereinander heiratet und sich fortpflanzt, war gebrochen. Der Hass stieg weiter auf die Samariter, auf das Nordreich, wo eben Samarien drin liegt. Das Gleiche passiert, das ist die bekanntere Geschichte, das eben mit Assyrien, könnt ihr nachlesen im 2. Königbuch, und von dem anderen, von der babylonischen Gefangenschaft wird mehr berichtet. Das betrifft allerdings nur Judäa. Judäa fiel ungefähr 586 vor Christus durch die Babylonier. Gleiches Prinzip, sie wurden deportiert, in babylonische Gefangenschaft geschleppt, kamen nach 70 Jahren wieder frei, kamen zurück nach Jerusalem, der Tempel war zerstört und das Erste, was diesen Menschen wichtig war, wir bauen den Tempel wieder auf. Südreich, babylonische Gefangenschaft. Die Feindschaft war schon längst da zwischen dem Nordreich und dem Südreich. Dann kamen Samaritaner aus dem Nordreich zu den Menschen, die aus Babylon gekommen sind und sagten, wir wollen euch helfen, den Tempel zu bauen. In Jerusalem. Und was haben die gesagt? Nein. Esra-Buch, Kapitel 4, könnt ihr nachlesen. Wir wollen mitbauen. Nein, ihr seid Götzendiener mit euren Kälbern, mit eurem verfuschten Glauben an unseren Herrn, wollen wir nichts zu tun haben. Die waren so sauer, die Samariter, dass sie gesagt haben, ich sage es jetzt nicht, wir machen unser eigenes Ding. Auf dem Berg Garizim, das ist in Samarien, bauen wir einfach unsere eigene Kopie von dem Tempel in Jerusalem. Habt ihr das gewusst? Josephus, jüdischer Geschichtsschreiber, schreibt, der Tempel auf dem Berg Garizim sieht genauso aus wie der Tempel in Jerusalem auf dem Berg Zion. Fast 1:1. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie sehr sauer die Juden in Jerusalem waren. Vor allen Dingen sagt Gott selber, es soll nur geopfert werden, nur angebetet werden in Jerusalem und nirgendwo sonst. Und die Samariter besaßen die Frechheit zu sagen, nein, wir machen unser eigenes Ding, wir nehmen die 5 Bücher Mose, schreiben die ein bisschen um und das ist jetzt unsere neue Religion. Der Tempel wurde ungefähr im 4. Jahrhundert auf dem Berg Garizim fertiggestellt, wurde dann 129 zerstört, Reste gibt es immer noch. Und das Spannende ist, die Samariter gibt es bis auf den heutigen Tag. Es gibt nur 840. Das weiß man so genau, weil die immer noch ihre Religion feiern und zelebrieren. Der Hohepriester ist vor ein paar Jahren gestorben von den Samaritern und er wurde wiedergewählt. Abgrundtiefer Hass. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Könnt euch vorstellen, unten das Südreich Judäa, dann kommt das Nordreich Israel, da drin ist Samarien und da drüber kam dann, aus Jesu Zeiten bekannt, hauptsächlich seine Wirkungsstätte Galiläa. Das heißt, wer nach Galiläa wollte, aus Jerusalem, musste, wenn er den kurzen Weg nimmt, durch Samarien durch. Könnt ihr euch vorstellen, was die Juden gemacht haben? Die sind über den Jordan nach rechts, sind nach oben und dann nach links nach Galiläa, weil sie nicht in dieses heidnische, von Götzendienst verseuchte und mit Samaritanern volle Land wollten. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie abgrundtief der Hass auf die Samariter war. Könnt ihr nicht. Vielleicht hilft das folgende Sprichwort aus der Zeit weiter. Gott, von den Pharisäern und Schriftgelehrten, Gott hat die Samariter erschaffen, damit in der Hölle das Feuerholz nicht ausgeht. Und jetzt stellt euch mal vor, Jesus erzählt die Geschichte vom barmherzigen Samariter und sticht damit einem gläubigen Juden voll ins Herz. Dieser verabscheuungswürdigste Mensch, den du so von abgrundtief hast, der macht alles richtig. Ja, das war eine so anstößige Geschichte von Jesus Christus. Ist kein Wunder, dass sie ihn danach immer ständig steinigen wollten. Und jetzt besitzt Jesus noch die Frechheit, sich mit dieser samaritischen Frau auf samaritanischen Grund zu treffen, mit ihr zu sprechen, was so viele Regeln und Gesetze bricht. Das ist unglaublich. Typisch Mensch. Typisch Mensch. Wir haben immer irgendwelche Abneigungen. Wir verurteilen immer irgendwelche Leute. Wir sehen uns manchmal immer als besser an als andere. Guckt in die Konflikte rein. Auf jedem Kontinent. Das hat nichts mit der westlichen Kultur zu tun. Nicht nur Deutsche und Juden mochten sich im Zweiten Weltkrieg nicht, sondern auch die Schwarzen untereinander. Geht mal nach Äthiopien. Da unterscheiden die mit jeder Stufe, die ein Mensch dunkler ist von der Hautfarbe. Als ich jemand gesagt habe, du bist ja auch schwarz, dann sagt er, nee, ich bin dunkelbraun. Der da vom Nil, und die sind richtig dunkel, das ist Abschaum. Die durften nicht auf dem Markt, auf dem Wochenmarkt gehen, die durften nur drumherum. Die durften den Markt nicht betreten. Schaut euch an, Irland-Konflikt. Ja? Evangelische, schottische, englische Leute kommen nach Irland und werden abgrundtief gehasst von irischen Katholiken. Ihr kennt die Kriege aus den 80er Jahren, die ganzen Explosionen und Attentate. Sunniten, Schiiten, können wir auch zu den Moslems gehen, können sich auf den Tod nicht leiden. Und so könnt ihr das bei jedem Volk machen. Irgendwo ist immer etwas, was gehasst wird. Etwas lustig, die Bayern, die Preußen, ihr kennt die Sprüche. Aber es ist immer, man unterscheidet und man hasst. Mancher wertet Frauen ab, auch mancher Christ. Problem ist, Jesus macht da nicht mit. Und das ist die Lektion für heute, dass Jesus nimmt jeden an, so wie er ist, spricht auch mit jedem, würde mit jedem sprechen, egal aus welcher Partei er ist, egal welche sexuelle Einstellung er hat, welche Orientierung er hat. Er wird mit jedem sprechen ohne Vorbehalt. Das muss uns klar sein. Wir können nicht sagen, ich lehne dich ab, weil Jesus das so sagt. Nö, nicht drin, nicht möglich. Und versteht ihr, wenn ihr genau auf Jesus schaut, gerade auf dieses Gespräch mit dieser Frau, dann merkt ihr, dass Jesus nicht nur menschlich ist. So fängt die Geschichte an. Er kam an, war müde, wollte Wasser haben. Aber dann, wie er mit dieser Frau umgeht, dass er mit ihr spricht, dass er sie so annimmt, ihr ihre Sünden aufzeigt, ja, aber er nimmt sie trotzdem an und setzt sie nachher als die erste Missionarin in Samarien ein. Und sie ist gut. Sie ist richtig gut. Sie holt die Leute aus ihrem Dorf und alle kommen, obwohl sie die verachtetste aus dem Dorf ist. Die ist nicht umsonst mittags da, wo kein Schwein da ist an dem Brunnen. Die Hitze knallt, 40 Grad, der Wind ist heiß. Wir waren in Israel, unerträglich. Aber sie macht es, weil sie keinen Bock hat, ständig Vorwürfe zu hören. Ständig dieses Getuschel hinterm Rücken. Guck mal, die da. Ist die nicht auch mit deinem Mann im Bett gewesen? Ja, mit deinem aber auch. Ihr kennt das Gerede. Die hatte keine Lust mehr darauf. Und sie war vor allen Dingen wirklich schuldig. Sie hat gesündigt. Aber nochmal, Jesus geht auf sie zu. Er sagt nicht, du blöde Verehebrecherin, mit dir will ich nichts zu tun haben, sieh zu, dass du Land gewinnst, ich habe hier meinen Brunnen und ich bediene mich hier selber, lass mir dein Eimer da und deine Kelle, ich mach das schon. Sondern, und dann wird spannend, er spricht sie an mit etwas Banalem, etwas Einfachem, etwas Offensichtlichem. Er hat Durst und er trinkt ja noch nicht mal danach, aber es war der Aufmacher, um mit der Frau ins Gespräch zu kommen. Lasst uns das auch ein Vorbild sein, wie wir auf Menschen zugehen. Nicht Jesus liebt dich, sondern hast du mal einen Schluck Wasser für mich? Und dann kommt man ins Gespräch. Und dann dringt Jesus auf den Kern der Sache zu im Laufe des Gespräches, als sie dann merkt, das ist nicht nur irgendeiner, das ist ein ganz besonderer. Aber, und das ist spannend, sie wehrt das ab, so wie in vielen Gesprächen. Nikodemus macht das auch, das ist Johannes 3. Das sind zwei super Gespräche, die müsst ihr lesen. Die wehren sich beide ab. Und die Frau hier auch, Jesus sagt, ja, du hast richtig geantwortet. Du hast nicht nur einen Mann gehabt, sondern fünf. Und mit dem letzten bist du noch nicht mal verheiratet. Und sie erkennt, da ist jemand Größeres als nur ein Mensch. Aber anstatt auf die Knie zu fallen, wie Petrus das macht und sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, sagt sie, du bist ein Prophet. Anstatt die Schuld einzugestehen, lenkt sie ab. Hey, du bist ein Prophet, du hast was drauf, du kannst was. Und dann kommt sie immer noch nicht zum Kern, sondern verstrickt sich dann in theologische Diskussionen. Anstatt über ihre Schuld zu reden und zu fragen, wer bist du denn, sagt sie, bist du denn mehr als unser Vater Jakob? Der hat so voll drauf gehabt. Bist du etwa mehr als unser Urvater, als der Vater Israels? Weißt du, ob ihr solche Sachen kennt? Man redet mit Menschen, kommt auf Jesus und auf einmal heißt es dann, ich glaube nicht, dass die Welt in 7 Tagen geschaffen wurde. Und an die Arche Noah glaube ich auch nicht. Und hatte Adam auch einen Bauchnabel, fehlt ihm eine Rippe? Man redet drumherum, aber Jesus will ins Herz der Frau und nicht theologische Diskussionen führen. Und er kommt da langsam Schritt für Schritt drauf. Die Frau ist ja frech, genauso übrigens wie Nikodemus. Was hier von JP ganz neutral vorgelesen wurde ist und gut, war ja im Grunde genommen ein bisschen belustigend gemeint. Na Jesus, lebendiges Wasser, du hast ja eine Schraube locker. Lebendiges Wasser ist fließendes Wasser. Nicht aus dieser Zisterne, es war ja kein Brunnen in dem Sinne, es war ein gebuddeltes Loch von Jakob. Und da hat sich im Laufe der Zeit immer Wasser angesammelt und ihr könnt euch vorstellen, dass es kein schönes, lebendiges, kristallklares Wasser war. Wer zu tief mit dem Eimer ging, hatte ordentlich Matsch da drin und Schlamm. Lebendiges Wasser? Du spinnst doch, Jesus, du hast doch noch nicht mal einen Eimer, du hast doch noch nicht mal irgendwas zum Schöpfen. Und du redest hier vom lebendigen Wasser? Nikodemus macht das genauso. Jesus sagt, wenn du weiterkommen willst im Glauben, musst du von Neuem geboren werden. Geist und Wasser. Und Nikodemus macht sich lustig, wie soll das denn gehen? Soll ich als Erwachsener wieder zurückkriechen in meine Mutter und wieder rauskommen? Ablehnung. Bloß nicht ins Herz durchdringen lassen, was Jesus von mir will. Ja, mein Herz ist berührt. Ja, ich bin schuldig. Ich gebe es zu. Ich falle vor dir auf die Knie. Petrus macht es ausnahmsweise mal richtig. Fischzug des Petrus, unmögliche Zeit, auch Tageszeit, die fangen unendlich viele Fische. Er kapiert, was passiert, er kapiert, wer Jesus ist, fällt auf die Knie und sagt zu Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er hat kapiert, wer vor mir steht, ist der Messias. Jesus ist so ganz anders. Jesus ist der Sohn Gottes, der Messias. Auf ihn schaut. Wer noch Zweifel hat, der möge sich Jesus kritisch vornehmen. Was Jesus da tut, wie er Menschen behandelt, nicht nur in dieser Stelle, ist nicht menschlich, ist nicht menschlichen Ursprungs. Sondern jeder, der Jesus kennenlernt, Stück für Stück, merkt immer mehr, er ist 100% Mensch, er wird traurig, er wird müde. Aber gleichzeitig hat er etwas, was nicht von dieser Welt ist. Er geht so ganz anders mit Menschen um. Und ihm sind ganz andere Sachen wichtig. Und er urteilt nicht, sondern er behandelt jeden Menschen so, dass er ins Nachdenken kommt, und zwar im Herzen. Und wenn er da mal was schimpft und die Händler im Tempel umschmeißt und vor den Kopf stößt, dass das hier nicht der Ort ist, dann nur, damit sie ins Nachdenken kommen. Was haben wir hier nur getan? Die Pharisäer stößt er vor den Kopf. Ihr Satansbrut. Nicht, um sie zu verurteilen, sondern damit dieser gordische Knoten knackt, dass sie endlich drüber nachdenken, wer Jesus ist. Jesus sagt sowas wie, liebet eure Feinde. Wo fast jeder von uns, würde ich sagen, hier sagt, kriege ich nicht hin, schaffe ich nicht. Aber Jesus legt uns aufs Herz. Das ist doch nicht menschlich. Oder am Kreuz hängen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hättest du das gemacht, ausgepeitscht, geschlagen, bespuckt, verspottet, ans Kreuz genagelt, dann hängst du da und sagst, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist doch nicht menschlich. Oder zum Nachdenken, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Wer schaut so weit hinter die Fassade? Wer schaut hinter Gebote? Wer kann erklären, wie Gott sie wirklich gemeint hat? Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wer sagt sowas? Wenn nicht der, der von Anfang an dabei war, wenn nicht der, der zu 100% weiß, wie Gott ist und was ihm wichtig ist. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Einige fragen immer, woher soll ich wissen, welcher Glaube der richtige ist? Buddhismus, Hinduismus, Islam wird ja immer stärker, immer größer hier. Oder der Glaube an Jesus, keine Religion, sondern ein Glaube, Vertrauen in diesen einen Menschen, dass er es richtig macht. Ganz einfach findet man das heraus. Schaut euch die Repräsentanten der jeweiligen Religion an. Wenn Jesus Gottes Sohn ist, und er sagt es ja selber in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Und ein paar Kapitel weiter, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Das heißt, wir können an Gottes Repräsentanten in dieser Welt, Jesus Christus, ablesen zu 100%, wie Gott tickt, wie er denkt, wie er mit Menschen umgeht, wie er vergibt und wie er Leben schenkt. Und dann nehmt euch gerne die anderen Repräsentanten vor. Ich habe die Liste, ich werde sie nicht vorlesen, was Mohammed alles auf dem Kerbholz hat. Ja? Und ein Prophet spiegelt auch das Wesen seines Gottes wider. Er hat ganze Clans ausgelöscht, er hat Menschen enthauptet, er war mit ungefähr 9 bis 12, man weiß nicht genau, Frauen verheiratet. Eine davon war minderjährig, das heißt unter 10, und hat alles mit ihr gemacht, was zu einer Ehe dazugehört. Und er hat Frauen geschlagen, und im Koran steht es auch. Urteilt selber, deswegen habe ich heute besonders Wert darauf gelegt, das Gehirn einzuschalten. Schaut euch Siddhartha Gautama an, das ist Buddha, wie er dazu gekommen ist. Wer wirklich erfahren will, welcher Glaube der einzig wahre ist, schaut bitte auf die Repräsentanten. Und dann kann jeder glauben, was er will. Die Freiheit haben wir hier. Die Freiheit hat uns der christliche Glaube geschenkt. Wir brauchen keine Angst zu haben vor anderen Glaubensrichtungen. Wir dürfen die Bibel hinterfragen, was zum Beispiel im Islam nicht erlaubt ist, den Koran zu hinterfragen und Fragen zu stellen. Wir dürfen die Bibel durch den Kakao ziehen, wir dürfen Jesus durch den Kakao ziehen, weil wenn er die Wahrheit ist, wird auch der stärkste Kakao nicht gegen die Wahrheit ankommen. In Jesus liegt Freiheit, zu fragen, zu kritisieren, aber wir müssen uns nicht einbilden, dass wir machen können, was wir wollen. Der Wille Jesu entscheidet und gibt uns die Richtung vor. Wie er mit Menschen umgeht, gibt uns die Richtung vor. Niemand sonst. Und wenn heute Menschen zuschauen oder hier unter uns sitzen, die noch Zweifel daran haben, dann nehmt doch die Repräsentanten euch vor. Lest das Johannesevangelium. Lest mal das Kapitel 4. Das ist doch nicht normal, wie Jesus mit dieser Frau zu dieser Zeit umgeht. Und was Jesus sagt, hatte damals Bestand, war damals richtig, hat heute Bestand und wird zu allen Zeiten Bestand haben. Was er getan, gesagt hat, das ist nicht der Zeit unterworfen. Das gilt für alle Zeiten, weil Jesus Gott ist. Und was Gott sagt durch Jesus Christus, ist die Wahrheit und ändert sich nicht, durch Gesellschaft oder Kulturen. Aber, und da legt Johannes immer sehr viel Wert drauf in seinen Kapiteln, ihr seid im Gespräch mit Jesus. Jesus möchte mit euch ins Gespräch gehen und möchte, dass ihr euer Herz aufschließt. Dann sagt er, ja, ich habe Mist gebaut, ich habe gesündigt. Vergib mir, denn vor dir steht der, der das kann. Schaltet euer Hirn ein. Es ist ein Geschenk Gottes. Nicht, um es ruhen zu lassen, sondern um es zu benutzen. Schaut sie euch an. Schaut euch vor allem Jesus an. Ich kann euch nur einen Tipp geben, schaut nirgends woanders, geht gleich direkt zu Jesus, weil da spart ihr euch Zeit. Ne? Meine persönliche Erfahrung, kann ich nur weitergeben, habe ja auch nicht immer dran geglaubt. Bis ich selbst in das Gespräch eingetreten bin mit Jesus. Und das ist das, was wir machen können. Mit ihm reden, auch als Christen, die wir schon lange dabei sind, vielleicht den Weg verloren haben. Die einzig wichtige, entscheidende Frage ist im Leben, wer ist Jesus? Das ist die einzig wichtige Frage, die wir stellen sollen. Viele von euch haben das ja schon herausgefunden. Wer ist Jesus? Wer sagt ihr, dass Jesus Christus ist? Die Frau fängt an mit, du bist ein Prophet. Und da macht sie das einzig Wahre. Sie ist neugierig geworden, rennt in ihr Dorf und lädt alle ein, überwindet ihre Scham und sagt, er wusste alles von mir, was ich getan habe und nicht getan habe. Kommt her und schaut, ob er nicht vielleicht der auserwählte Messias ist. Das war gut von der Frau, das zweite war auch gut. Die Frauen, die Bevölkerung von dem Dorf sind einfach mitgegangen. Die wollten es wirklich wissen, ob Jesus der ist, der sein könnte. Und sie gingen hin, sie hörten seine Worte und das Kapitel endet dann damit, dass viele zum Glauben kamen durch seine Worte. Aber die Frau wurde eingesetzt von Jesus. Er ist nicht selber ins Dorf gegangen, er hat sie rennen lassen. Hat auch nicht gesagt, erstmal Sündenvergebung abnehmen und so weiter, erstmal taufen lassen, sondern die wurde so, wie sie ist, voll ihrer Sünden dahingeschickt von Jesus und kam zurück und brachte das ganze Dorf mit. Vers 42 von Kapitel 4. Und sie sprachen zu der Frau, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, sagt die Bevölkerung des Dorfes, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wirklich der Welt Heiland. Nur das ist das Problem. Viele denken, ich denke nicht so wirklich bei Jesus nach, irgendwas wird stimmen, ich bleibe lieber schwammig, will mir nicht entscheiden, was richtig ist und was die Wahrheit ist, ich mache mich jetzt nicht auf die Suche. Vielleicht hat der eine oder andere im Dorf gesagt, ist mir doch scheißegal, ich bleibe in meinem Dorf, ich bin gerade am Grillen. Habe mir gerade einen Wein aufgemacht oder ein Bier, ich gehe doch jetzt nicht da raus in der Hitze, zu diesem Brunnen, Jesus interessiert mich nicht. Interessiert mich doch nicht, ob er der Messias ist. Sollte es aber, weil es die einzige Sache ist, um dein Leben zu retten. An dieser Antwort, wer ist Jesus, hängt dein Leben. Deswegen ist es die wichtigste Frage im Leben eines Menschen, beziehungsweise die wichtigste Aufgabe, eine Antwort darauf zu finden. Fragt. Geht so um mit den Menschen, wie Jesus das tut, auch wenn das eben mit Moslems ist oder mit Obdachlosen oder mit Andersgläubigen, mit Esoterikern, mit Horoskopfanatikern, mit Menschen sexueller Vielfalt, mit Woken-Menschen, von der AfD bis zur Linken. Egal wer es ist, wenn ihr denkt, der ist ja ekelhaft, könnt ihr gleich den nächsten Gedanken hinterher schieben, das hätte Jesus nicht gesagt. Oder ihr denkt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Dann denkt bitte gleich weiter und sagt, Jesus hätte das nicht gedacht. Der hätte was mit dem zu tun haben wollen. Vor einigen Jahren kam eine Gemeinde hier auf mich zu und fragte, ich bin eingeladen zu einer Hochzeit. Ist aber eine Hochzeit von zwei Schwulen. Soll ich da hingehen als Christ, weil ich eigentlich fest daran glaube, dass Gott Mann und Frau vorgesehen hat zur Ehe. Und da hat er recht. Aber ich sage, was würde Jesus denn machen? Habt ihr eine Antwort? Der würde da hingehen, würde auch nicht rumschreien, ihr Sünder, geht in Sack und Asche, sondern er würde das Gespräch suchen. Aber, und das ist dann wieder Jesus, so klasse, der würde trotzdem nicht verschweigen, was nicht in Ordnung ist. Und zwar nicht mit hochrotem Kopf, sondern einfach sagen, ja, ist nicht in Ordnung, was du hier tust. Aber ich will trotzdem mit dir reden. Ich akzeptiere dich trotzdem. Hör mir zu, damit du erkennst, wer vor dir sitzt und steht. Jesus Christus. Es ist keine einfache Predigt, ich weiß. Viel zum Nachdenken. Wie gehen wir mit Andersgläubigen um? Wie gehen wir mit Leuten um, die wir eigentlich vom tiefsten Inneren her ablehnen, weil sie uns wehgetan haben, weil wir aus irgendeinem Grund nicht mit denen können. Der Klassenkamerad, der blöde Sack beim Arbeitsplatz, der mir immer fies kommt, oder der Junge, der Schüler in der Klasse, der mir ständig auf den Nerven rumtritt, mich verletzt. Wir können nur nicht sagen, Jesus hat gesagt, ich soll den meiden. Ich soll den verabscheuen. Ich soll einen Bogen um ihn machen. Solche Menschen gibt es nicht, wo Jesus das behauptet. Das ist das Wichtigste. Sucht, das war neulich mal Thema in der E-Mail, sucht ruhig den Dialog. Auch mit anderen, auch mit Andersgläubigen. Was nicht heißt, dass ihr immer zustimmen müsst und Ja sagen sollt, sondern steht ruhig zu eurem Evangelium, steht zu Jesus Christus. Aber fragt vielleicht erstmal nach ein bisschen was zu trinken. Amen.